Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge 57. Bauernschlachten Teil 2. Die erste deutsche Revolution, der sogenannte Bauernkrieg von 1525. Bis heute ist diese Geschichte des Dramas vor 500 Jahren im Bewusstsein der Bevölkerung, zumindest in den Ländern der alten Bundesrepublik, so gut wie unbekannt. Bestenfalls mit einigen falschen Klischees und Unwahrheiten der Geschichtsschreibung der Sieger verbunden. Dabei fand in diesem Jahr nichts weniger als die erste Revolution in Deutschland statt. Die einzelnen Rebellionen von Bauern und Bürgern der Jahrhunderte und Jahrzehnte zuvor kulminierten 1525 zur ersten Revolution in der Hälfte Deutschlands und in Nachbarregionen und keineswegs nur in Süddeutschland, wie es oft dargestellt wird. Zählt man alle Aktionen zusammen, da waren wohl 1 Million Menschen davon betroffen. Bei der Niederschlagung der Aufstände wurden 70.000 bis 100.000 Bauern, die Schätzungen variieren, von den Heeren der Fürsten totgeschlagen, abgeschlachtet, hingerichtet, ermordet. Das Wüten der Herrschenden wurde von der Geschichtsschreibung der Sieger bis heute erfolgreich ausgeblendet und umgelogen. Dagegen wurde die Mär von den Morden der grausamen Bauernhaufen erfolgreich verbreitet. Doch im Vergleich waren es höchstens ein paar Hunderte, die auf der Seite der Fürsten bei den Auseinandersetzungen zu Tode kamen. Angetrieben wurden die Aufstände nicht nur von sozialer Not, sondern vor allem durch die ungerechte Behandlung der Bauern durch ihre Grundherren. Diese hatten zuvor immer stärker ihre Forderungen nach Abgaben, Frondiensten, Enteignung der Allmende, Einschränkung der Jagd und Fischerei und weiterer seit alters her verbriefter Rechte erhöht und dies ohne Rechtsgrundlagen mit Gewalt durchgesetzt. Und sie kämpften für ihre Freiheit als Christenmenschen, wie sie ihnen die Reformation versprochen hatte. Doch Luther erwies sich bald als Verräter ihrer Sache, schlug sich auf die Seite der Fürsten und rief immer heftiger zur Bekämpfung und brutalen Ermordung aufständischer Bauern und Bürger auf. Podcastliteratur.de bringt in 2 Folgen Licht in das Dunkel dieser Ereignisse und wichtige Wahrheiten in das Lügengeflecht der damals Herrschenden. Der Autor, Kulturwissenschaftler und Liedermacher Volker Gallet aus Rheinhessen redet in den Folgen 56 und 57 mit Theo Schneider, also mit mir, über die Ereignisse von 1525. Hier nun, also in der Folge 57, dem zweiten Teil von Bauernschlachten, sind die Themen, die 12 Artikel von Memmingen, die zentralen Forderungen der aufständischen Bauern, Handwerker und Bürger und ihre politischen, gesellschaftlichen und sozialen Hintergründe. Die Rolle der Reformation, Luthers Verrat und seine Mordaufrufe an den Bauern. Die Bewaffnung und Strategien der Bauerntruppen, die Kämpfe und Gemetzel. Das Bauernschlachten mit 70.000 bis 100.000 getöteten Bauern und Bürgern, Mord und Totschlag, die Folgen der Bauernaufstände und was bleibt? Und noch etwas, lassen Sie sich nicht irritieren, die ersten Minuten von Teil 2 wiederholen den Schluss von Teil 1 zur Erinnerung.
Lasst uns von Herzen singen all. Der Liedtext stammt von Thomas Münzer. Die Melodie habe ich hinzugefügt, sie ist nicht überliefert. Ergänzt habe ich das Ganze mit einer Zeile aus einem späteren Lied »Lieb Nachtigall, wach auf«. Dazwischen Prosatexte aus der hochverursachten Schutzrede Münzers von 1524 und der Artikel 3 der 12 Artikel von Mömmingen. Lasst uns von Herzen singen all, lasst loben uns mit frohem Schall, vom Aufgang bis zum Niedergang, Christi Geburt mit unserem Sang. Lieb Nachtigall, wach auf, wach auf, lieb Nachtigall, wach auf. Die Fürsten sind keine Herren, sondern Diener des Schwertes. Sie sollen's nicht machen, wie es ihnen gefällt. Sie sollen tun, was recht ist nach dem Gesetz Gottes. Und es heißt nach Mose, es gilt für die ganze Gemeinde nur ein Gesetz. Für jedermann gleich, auch für den, der als Fremder zu euch kommt. Darum muss auch aus altem, gutem Brauch das Volk bei der Rechtsprechung anwesend sein. Warum? Wenn die Obrigkeit das Recht verkehrt, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben am Recht der Elenden, so sollen die umstehenden Christen das verneinen und nicht zulassen. Sei uns willkommen, Kindlein zart, dass jetzt so liegest du so hart, ein Schöpfer und ein Kreatur, ein Himmelsstern und schlichter Buhr. Lieb Nachtigall, wach auf, wach auf, lieb Nachtigall, wach auf. Die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Räuberei, sind unsere Herren und Fürsten. Nehmen alle Kreaturen zum Eigentum, die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden, und dann lassen sie den Armen verkünden, du sollst nicht stehlen. Für sich lassen sie das Gebot aber nicht gelten. Und wenn sich ein Armer nur im Geringsten an dem vergreift, was sie zu ihrem Eigentum erklärt haben, muss er hängen. Das sagt denn der Dr. Lügner, Amen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann zum Feind wird. Gott liegt in einem Krippelein und blickt uns an, so frei und klein, gestillt an seiner Mutter Brust, wie jeder Mensch einmal gemusst. Lieb Nachtigall, wach auf, wach auf, lieb Nachtigall, wach auf. Ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Eigenleute gehalten hat, welches zu erbarmen ist, angesehen, dass uns Christus alle mit seinem kostbarlichen Blutvergießen erlöst und erkauft hat, den Hirten gleich wie den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen. Dir, Vater Gott, dir danken wir, dein Geist singt überall all hier, vergöttet unsere arme Welt, vermenscht als Kind uns hingestellt. Lieb Nachtigall, wach auf, wach auf, lieb Nachtigall, wach auf, lieb Nachtigall, wach auf, wach auf, lieb Nachtigall, wach auf. Meiner Meinung nach ist neben der Reformation und der Auseinandersetzung über solche Grundfragen von Menschsein, sagen wir mal, und auch Grundfragen, wie lege ich die Bibel aus? Also was zitiere ich aus der Bibel und was zitiere ich nicht aus der Bibel, spielt meines Erachtens gerade für diesen oberschwäbischen Schwerpunkt am Anfang eine große Rolle, die Erfahrung der Schweizer Eidgenossenschaft, die es geschafft hatte, sich gegen die Fürsten durchzusetzen. Und zwar eben mit militärischen Mitteln. Und zwar mit militärischen Mitteln, die im Prinzip, wenn auch nicht so ausgereift wie in der Schweiz, das ist nachher die Tragik der Bauernhaufen.
Lass uns mal die 12 Artikel von Memmingen, sogenannten 12 Artikel von Memmingen, so heißen die in der Geschichte, in der Forschung, aufzählen und aufdröseln. Denn das sind ja die Forderungen, fast alle.
Die wurden vielfach nachgedruckt, auch in Speyer-Worms zum Beispiel und damit auch hier für unsere linksrheinische Gegend. Sie sind auch so etwas wie ein beispielgebender Text. Es gab aber auch Artikel vorher, es gab parallel Artikel in den Städten, es gab Artikel woanders in gewisser Abwandlung, ne? Also das ist aber eine ähnliche Matrix, könnte man sagen, die immer wieder vorkommt. Und da ist das Entscheidende, Artikel 1 in Memmingen, da geht es in der Tat um die freie Pfarrerwahl der Gemeinden.
Die
Und
Pfarrer wurden vorher von den
bestimmt,
Bischöfen, vom Klerus
die wurden
bestimmt,
ernannt.
einfach ernannt und eingesetzt.
Genau.
Und basta, da muss sich das Dorf oder die Stadt oder die Stadtteil muss es einfach hinnehmen. Punkt.
Pfarrer wurden ernannt und die sollten jetzt gewählt werden von den Gemeinden und gleichzeitig sollten sie das wahre Evangelium predigen, was immer das heißt. Ja, im Sinn der Memminger heißt das natürlich das Evangelium so, wie wir es in unseren 12 Artikeln auslegen. Und die Herren haben das Evangelium in ihrem Sinn ausgelegt. Und das ist der Hauptreformationsimpuls. Gar nicht die Aussage einzelner Reformatoren, sondern sagen, wir gucken uns jetzt selbst mal die Bibel an. Gucken wir, was da drin steht und was man da brauchen kann. Ja.
Was aber erst geht, nachdem sie übersetzt ist. Denn Latein
So
konnten
ist es.
selbst die nicht,
So
die
ist es.
lese- und
So
schreibkundig
ist es. Die
waren, in der
Übersetzung
Regel,
war natürlich
außer
sehr
den
wichtig,
Priestern.
ja. Wobei es ja nicht nur die lutherische Übersetzung
Ja.
gab. Das ist auch der Hauptimpuls der Reformation dabei, zu sagen, wir gucken uns jetzt mal die Bibel an und was da wirklich drin steht. Das heißt, das wahre Evangelium. Das haben sie dann eben in Artikel 1 formuliert.
Ich lese ihn gerade mal vor und ich
Ja.
lese dann, wenn wir schon dabei sind, Artikel 2 vor, die Memminger 12 Artikel. Erstens ist unsere demütige Bitte und Forderung, auch unser aller Wille und Meinung, dass wir nun in Zukunft über die Fähigkeit und die Macht verfügen, dass die gesamte Gemeinde selbst ihren Pfarrer wählen und bestimmen darf. Weiter die Macht, ihn wieder abzusetzen, wenn er sich ungebührlich verhalten sollte. Solch ein selbstgewählter Pfarrer soll uns das heilige Evangelium lauter und klar predigen, ohne jeden menschlichen Zusatz, was Lehre und Gebot betrifft. Denn uns stets den wahren Glauben zu verkündigen, gibt uns Grund und Anlass, Gott um seine Gnade zu bitten, in uns den wahren Glauben entstehen zu lassen und ihn in uns zu bestärken. Denn wenn seine Gnade in uns nicht Gestalt annimmt, bleiben wir lediglich Fleisch und Blut, das nichts nützt, wie es völlig klar in der Schrift steht, dass wir allein durch den wahren Glauben zu Gott finden und allein durch seine Barmherzigkeit selig werden können. Deshalb ist uns ein solcher Vorausgeher und Pfarrer vonnöten und in dieser Eigenschaft auf die Schrift gegründet. Der zweite Artikel, vielleicht können wir erstmal ein bisschen drüber reden, geht um die, glaube ich, wichtigste ökonomischen Forderungen, nämlich um die Beibehaltung des Konzehntens. Da ist mir jetzt nicht ganz klar, warum meinen die, dass der große Zehnte also verbürgt ist durch die Bibel?
Ich kenne das Bibelzitat jetzt nicht, aber
Ich kenne es auch nicht, ja.
das bezieht sich auf die jüdische Bibel, dass eben Priester durch die Gemeinde
Der
bezahlt
erste,
werden, sagen wir mal so.
okay. Also der zweite Artikel. Zweitens, nachdem der rechtmäßige Zehnte im Alten Testament festgelegt und im Neuen bestätigt wurde, wollen wir auf jeden Fall den rechtmäßigen Konzehnten gern abgeben. Allerdings, wie sich gebührt, man soll ihn nämlich Gott geben und den Seinen entrichten. Einschub jetzt von uns, aha, also nicht mehr den Grundherren und nicht mehr dem Fürsten. Klar, dass das denen stinkt, hätte ich jetzt gesagt, dagegen müssen sie vorgehen. Wo bleibt sonst ihr Geld? Wo bleibt sonst ihr Unterhalt? Also, man soll ihn nämlich Gott geben und den Seinen entrichten. Wenn er einem Pfarrer zusteht, soweit er das Wort Gottes klar verkündigt. Wir sind deshalb willens, dass unsere Kirchenpröpste, Kirchenpfleger sind damit gemeint, die eine Gemeinde einsetzt, weiterhin diesen Zehnten einsammeln und einnehmen und davon einem Pfarrer, der von der gesamten Gemeinde erwählt wurde, sein geziemendes Auskommen zu gewähren. Ihm und den Seinen immer nach dem Beschluss der gesamten Gemeinde. Und was übrig bleibt, soll man an arme Bedürftige, die im selben Dorf vorhanden sind, verteilen, nach Lage der Sache und auf Beschluss der Gemeinde. Ich lasse jetzt ein großes Stück aus. Den kleinen Zehnten wollen wir dagegen überhaupt nicht mehr entrichten, denn Gott, der Herr, hat das Vieh den Menschen frei zur Verfügung gestellt, so dass wir es für einen unziemlichen Zehnten halten, den die Menschen sich bloß ausgedacht haben. Deshalb wollen wir ihn nicht länger entrichten.
Genau, das ist der Unterschied. Das passt auch dazu, wenn die Gemeinde eben den Pfarrer selbst wählt, dann ist sie auch bereit, ihn zu besolden, weil er macht ja eine Tätigkeit, wofür er eigentlich da ist. Ja. Und dafür kriegt er sein Auskommen. Und das wird über den großen Zehnten, über Getreide, Zehnten wird es finanziert und der Rest, den verteilt die Gemeinde wiederum, um aus Barmherzigkeit an die Armen. Und der kleine Zehnte, der sich aufs Vieh bezieht und eine Einnahme der Grundherren und Landesherren ist, das ist besonders brisant, wenn die Grundherren eben klerikal sind und gleichzeitig also eine Doppelfunktion haben, kirchliche, religiöse Funktion und weltliche Funktion als Grundherren. Da sieht man eigentlich keinen Grund, man findet dazu nichts in der Bibel. Das kommt dann an anderer Stelle auch noch, man findet das auch nicht in Urkunden. Also das sagen sie an anderer Stelle auch, dann belegt uns doch mal durch Urkunden, dass wir so einen Vertrag geschlossen haben und dass es nicht ein einseitiges Diktat war, ne? Und da sagen sie eben, das war ein Diktat, also sehen wir keinen Grund, den weiter zu bezahlen.
Aber das ist natürlich eine absolute Kampfansage. Ja, natürlich. Was ich auf den ersten Blick, wir wollen anders mit den Steuern umgehen, sozusagen eindeutschen und modernisieren lassen würde, ist eine absolute Kampfansage, denn es heißt nichts anderes gegenüber Herrschenden. Ihr kriegt nichts mehr von uns. Das heißt, die können dann einpacken, die müssen weg. Von was soll denn ein Grundherr leben, ja, von was soll ein Graf, ein Fürst, ein Kloster existieren, wenn es keinen Zehnten mehr kriegt, keinen Großen und keinen Kleinen mehr? Das ist die absolute Kampfansage, denn korrigier mich, ich glaube nur die wenigsten Klöster konnten existieren aufgrund eigenen Anbaus, aufgrund Wirtschaft.
Ja, aber das ist die andere Seite. Also das wird ja durchaus zugestanden. Es gibt andere Stellen in Artikeln, jetzt nicht bei den 12 Artikeln, aber zum Beispiel bei den Bundschuh-Artikeln, wo es darum geht, auch Klosterbesitz einzudämmen. Grundsätzlich hat man ja in den Klöstern die alte Benediktinerregel Ora et Labora, wo die Klöster in der Tat sich selbst ernähren können. Da gibt's jetzt nicht die Kritik. Ich denke mal an die Reformationsdialog, wo der Bauer sagt, die Mönche sollen endlich mal arbeiten gehen wie wir. Warum sollen wir für die arbeiten? Also es geht im Grunde genommen einfach um die Frage, geben wir etwas für eine Dienstleistung ab oder geben wir es eben nicht ab, dann können die ja trotzdem ihre Naturalabgaben selber bewirtschaften, erzeugen, wie sie das auch immer machen, mit wem sie das auch immer machen, mit wem sie da Verträge schließen. Es gibt ja dann trotzdem Grundbesitzverträge, ne? Außer diesem kleinen Zehnt gibt es natürlich dann auch die ganzen Abgaben wie Zölle beispielsweise und andere Dinge, die der Grundherr bekommt, weil ihm der Grund zusteht. Es wird aber nicht immer grundsätzlich in Frage gestellt, der Grundbesitz eines Grundherrn. Da geht es dann eher um die Höhe der Pacht, um die Höhe des Zinses, um die Höhe von Zöllen und so weiter. Aber der kleine Zehnt ist ja eine Steuer auf das, was die Bauern auf entweder ihrem eigenen oder den ihnen zur Verfügung gestellten Grund, sei es als Einzelner oder als Dorfgenossenschaft, erwirtschaften. Da sehen sie nicht ein, warum sie davon was abgeben sollen. Dann sollen doch die Herren selber arbeiten. So will ich mal sagen.
Der dritte Artikel geht gegen die Leibeigenschaft. Ja. Was hieß denn eigentlich Leibeigenschaft? Was bedeutet das? Ist ja was anderes als der Sklave bei den
Römern. Ja, es ist nicht dasselbe. Also die Leibeigenschaft bedeutet eher, dass die Ortsgebundenheit der Menschen vom Grund her geregelt wird.
Das heißt, also dürfte nicht weg, damit ihr keine Arbeitskraft verliert.
Ihm stellen die Arbeitskräfte zur Verfügung. Die gehören in gewisser Weise ihm und Nachkommen gehören auch ihm und Leute, die zuziehen, gehören dann wieder ihm. Es gibt dann auch den Begriff der Wildfänge, ja, dass man Leute sich einfängt als neue Leibeigene, worüber es dann auch wieder Streitereien gibt, ob das dann ein Wildfang sein kann oder nicht. Also im Grunde genommen geht es eigentlich um die Arbeitskraft und es geht dann indirekt natürlich auch um die Abgabenkraft und es geht auch um den Frondienst, ja. Also um die Dienstbarkeiten unterschiedlichster Form, die an die Leibeigenschaft geknüpft sind. Und die wiederum ist geknüpft an die Grundherrschaft, dass der Grund und Boden einem Grundherrn gehört.
Der vierte Artikel, da geht es darum, dass Wildbret, Geflügel oder Fische in fließenden Gewässern von allen gefangen werden dürfen und dass da nicht die Grundherren ausschließliche Verfügung
darüber. Ja, und das haben. Ist auch ein interessanter Artikel, weil der bezieht sich auf die Schöpfungsgeschichte, wo ja die Gewalt über die Natur, speziell über die Tiere, dem Menschen gegeben wird. Und da argumentieren die Bauern, sie werden dort dem Menschen gegeben und nicht den Fürsten und dem Klerus.
Und es ist auch ein viel ökonomisch wichtigerer Artikel, als man gemeinhin annimmt. Denn es ist klar, wenn das Essen, was es gerade gibt und was gerade auf einem kleinen, zu kleinen Bauernhof erwirtschaften werden kann, nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren, dann kann der Bauer, dann können die Bauern halt an den See gehen oder an den Fluss und sich ein paar Fische fangen, damit die Kinder was zu essen haben, auf gut Deutsch gesagt, oder können in den Wald gehen und sich ein paar Hasen oder Rehe schießen.
Eigentlich geht es da auch wieder um die Frage der Alimentnutzung, also der Gemeineigentumnutzung. Sind Wald und Gewässer Privateigentum bestimmter Grundherren oder sind sie Gemeineigentum? Auch das ist in einzelnen Regionen unterschiedlich geregelt. Es gab aber auch zu jedem Dorf speziell Wald- und Gewässeranteile, die eben der Gemeinschaft gehörten. Und dazu gehört zum einen eben die Nutzung von Wild, also Jagd und Fischfang. Aber es gehört eben auch dazu, dass man eben Wald und Gewässer anders nutzt. Also Wasser als Gemeingut ist heute auch ein aktuelles Thema. Und Wald als Gemeingut ist heute auch aktuelles ökologisches Thema.
Das ist der fünfte Artikel, der bezieht sich eben auf Wald. Und der sechste übrigens, haben wir bereits darüber gesprochen, eben auf die Frondienste. Also das, was die umsonst und freiwillig, dass die verschärft wurden, dass man immer mehr verlangt.
Es ging aber auch um kurzfristige Anberaumung. Also das muss geregelt werden, so dass es eben passt und dass nicht die Frondienste immer stärker werden als das, was wir selber als eigene Tätigkeit leisten müssen.
Zehnter Artikel bezieht sich auf Allmende auch, haben wir angesprochen. Interessant finde ich den neunten Artikel. Ich lese ihn mal vor, er ist kurz. Neuntens sind wir durch die Gesetzgebung bei großen Vergehen mit Lasten bedrückt, sofern man sich stets neue Gesetze ausdenkt, uns nicht nach Lage der Dinge bestraft, sondern immer wieder in bloßer Feindseligkeit, Neid, nach reiner Willkür. Unsere Forderung ist es, uns nach alter, schriftlich fixierter Strafe zu strafen, die für den jeweiligen Fall vorgesehen ist und nicht nach Willkür. Das ist ja keine Forderung nach Gesetzlosigkeit, im Gegenteil, sondern nach Einhaltung vorhandener alter Gesetze.
Es gab kodifizierte Gesetze, die auch in einzelnen Regionen unterschiedlich waren. Die sogenannten Weistümer, in denen Rechtsvereinbarungen festgeschrieben wurden. Und die waren auch unterschiedlich delegiert. Also auf welcher Ebene hatte der Grundherr zu entscheiden, auf welcher Ebene der Amtmann oder Schultheiß. Da gab es unterschiedliche Rechtszuständigkeiten und dafür gab es mündliches Recht, was im Lauf der Jahrhunderte auch aufgeschrieben wurde. Deswegen kennt man eben auch einige Weistümer. Mit der Landesherrschaft einher ging dann eben, dass eine Vereinheitlichung des Rechts durchgeführt wurde. Das gilt auch für das ganze Reich, die Einführung des römischen Rechts, der Einführung des römischen Rechts ist eben nicht dasselbe wie das vorhandene, gewachsene Recht. Und da haben sie sich eben dagegen gewehrt und haben gesagt, wir haben älteren Vereinbarungen zugestimmt, da gibt es auch Urkunden und wir möchten, dass danach verfahren wird und nicht, dass die Grundherren oder eben auch die neuen Landesherren neue Gesetze erlassen und dann sagen, die sind jetzt halt gültig. Ne?
Das war vor allem die dörfliche Oberschicht, die Veränderung wollte, also Bauernrichter, Schultheißen, Dorfhandwerker, Ackerbürger aus Kleinstädten und nicht die allerärmsten Bauern. Hast du da Erkenntnisse darüber?
Ich glaube, es ist in der apodiktischen Formulierung, dass es quasi die Gebildeten waren und die ökonomisch Starken, die den Aufstand gesteuert haben. Solche Erfahrungen hat man natürlich auch in späteren Revolutionen, in der Französischen Revolution, in der 48er Revolution, haben natürlich Bürger eine Rolle gespielt, es haben Intellektuelle eine Rolle gespielt. Also das ist schon richtig, aber es gab eben auch angesehene Amtsträger und reiche Bauern, die das anders gesehen haben, die sich auf die Seiten der bisherigen Herren gestellt haben. Also ich glaube, es gibt für beides Belege. Und was die Unterschichten angeht, da gibt es halt einfach wenig Quellen. Die haben ja nichts hinterlassen. Mhm. Und wenn sie was hinterlassen haben, dann nur in der Beobachtung von anderen. Mhm. Also das ist also sehr schwierig zu beurteilen. Die Leute wussten sehr wohl, was sie tun. Und sie hatten auch Erfahrung mit Recht und sie hatten Erfahrung mit Amtsführung und sie hatten Erfahrung mit der Führung eines Hofes und mit der Führung einer Kommune, eines Dorfes, einer Genossenschaft. Die Beeinträchtigung dieser Selbstverwaltung, die hat eigentlich dazu geführt, dass sie gesagt haben, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Es gibt Dinge, die wir selbst verwalten und dabei bleiben wir auch. Also das wollte er, glaube ich, damit sagen und es stimmt auch. Aber dass es jetzt nur die dörflichen Oberschichten waren, ich weiß nicht, ob man das wirklich belegen kann.
Ein ganz zentraler, ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz besonders stark gemacht in der neuesten großen Bucherscheinung in diesem Jahr zum Thema Bauernkrieg von Lyndall Roper, das ist eine Australierin. Für die Freiheit heißt es, der Bauernkrieg 1525 ist der Punkt der Reformation. Sie behauptet, ohne Reformation kein Bauernaufstand, kein Aufstand des gemeinen Mannes. Kann man das mit dieser Radikalität sagen, dass es ohne Reformation diese Ereignisse in dem Jahr 1525 nicht gegeben hätte? Welche Rolle spielt die Reformation?
Also die Reformation ist zum ersten Mal eine Bewegung mit einer großen Breite. Sie hat einen Kern und der Kern ist eben die zur Verfügungstellung der biblischen Texte für jedermann. Durch die Übersetzungen, durch die Diskussion über die Übersetzungen und durch die Auslegung. Das heißt also, man bekommt in größerem Maß als vorher die Gelegenheit, gegen die Auslegung der Herrschenden zu argumentieren. Das ist schon mal der entscheidende Punkt der Reformation. Dann gibt es innerhalb der Reformation ganz unterschiedliche Richtungen. Es gibt eben Luther, der die Zwei-Reiche-Lehre vertritt oder die Zwei-Schwerter-Lehre, schon von Anfang an, auch von der Freiheit eines Christenmenschen, die geistige Freiheit, aber gleichzeitig Unterordnung unter die Obrigkeit. Und es gibt diejenigen, die die Obrigkeit in Frage stellen, wie zum Beispiel Thomas Münzer, der aus der Bibelauslegung heraus liest, genau wie die 12 Artikel, dass es eben diese Privilegierung der Herrschenden in der Bibel nicht gibt, sondern eben eine Gleichbehandlung der Menschen, eine weitestgehende Gleichbehandlung. Es gibt dann Leute wie Zwingli, die ein Widerstandsrecht einräumen, was Luther nicht einräumt, aber auch wieder nur einräumt bei Verstößen der Obrigkeit gegen Gottes Gebote. Andererseits hat der Zwingli in der Auseinandersetzung mit den Täufern in Zürich und die Zwinglianer haben dafür gesetzt, dass die Täufer, die für die Erwachsenentaufe waren und für die Autonomie der Gemeinden, auch gegenüber der Stadt Zürich, dass die Vertriebenen verurteilt und einige von ihnen ertränkt werden. Also dieses Widerstandsrecht hat dann auch wieder enge Grenzen. Dann gibt es Freigeister, wie zum Beispiel Sebastian Frank, der jegliche Form von Kirche ablehnt und der Meinung ist, sehr vereinfacht gesagt, dass die Beanspruchung von Eigentum an sich schon die Quelle von allem Unheil ist.
Der war hier aus der Südpfalz oder wo?
Der ist sehr viel gereist, musste auch reisen wegen seiner Meinungen, ist übrigens aber durchgekommen, interessanterweise. Und der hat eben sehr klar schon früh gesagt, dass diese Bildung von Eigentum eigentlich ein Problem ist und dass die Lösung für all das die gegenseitige Hilfe sein könnte.
Da es so schön da steht, würde ich es auch gern lesen. In seinem Buch Paradoxa oder 280 Wunderreden von 1534 heißt es, also er hat den Bauernkrieg und die Verfolgung noch überlebt. Zitat: Wir sollten wohl alle Dinge gemein haben, wie gemeinen Sonnenschein, Luft, Regen, Schnee und Wasser. Da aber der Menschen Bosheit, das Gemeinsame nicht konnte mit Liebe besitzen und teilen, hat es die menschliche Natur erfordert, das Gemeinsame zum Eigentum zu machen und unter die Menschen zu teilen. Allein das Gemeinsame und Gemeinnützige sei rein und das eigene Eigennutz und Eigentum hat noch heute einen bösen Klang in aller Menschen Ohren, denen noch natürlich innewohnet und erst durch den Finger Gottes eingeschrieben ist in ihr Herz, dass alle Dinge gemein und unzerteilt sein sollten. In dem Himmel ist nichts Eigenes, deshalb ist da Genüge, wahre Ruhe, Friede und Seligkeit. Also Kommunismus.
Ja, könnte man so sagen, wobei ich würde sagen, das ist von Sebastian Frank, ich habe ein Lieblingslied von ihm, was ich auch in meinen Programmen spiele, das ist das Lied von den vier zwieträchtigen Kirchen. Also er war ein Gegner jeglicher Kirche, er wäre auch ein Gegner des Kommunismus gewesen. Also jedes Ismus ist sozusagen, wenn man so will. Er ist dafür bezeichnet worden als Spiritualist und Schwärmer. Und das ist halt nur eine boshafte Unterstellung von Lutheranern und Zwinglianern, die er nämlich zu diesen zwieträchtigen Kirchen schält, neben den Katholiken.
Dem entspricht heute sozusagen der Vorwurf, wenn du beschimpft wirst, ach, das ist doch utopisch.
Genau.
Das ist ein Utopist, obwohl er ganz normale, menschliche, realisierbare...
Helmut Schmidt, wenn man Visionen hat, sollte man zum Arzt gehen. Ja. Also das ist eigentlich genau diese Position. Natürlich war er in einer gewissen Art Spiritualist, weil er sozusagen auf diese spirituelle Weisheit der Religion gesetzt hat, aber er war auch sehr praktisch. Der hat Bücher geschrieben mit volkstümlichen Sprichwörtern, die er verkauft hat und so. Er war nämlich auf der anderen Seite auch ein Individualist und hat gesagt, ich lasse mir eigentlich jetzt nicht vorschreiben von irgendeinem Club, egal wie gut der Club ist, was ich zu tun und zu lassen habe. Er hat übrigens auch bezweifelt, dass die Türken, außer dass sie reale Feinde sind, religiöse Feinde sind, weil er sagt, der Islam ist genauso ein Ismus wie der Christismus sozusagen. Es war jetzt ein sehr radikaler Denker der Reformation. Ich will nur damit sagen, es gibt eine große Breite der Reformation. Und alle Themen, die uns bis heute bewegen, Menschenrechte, Gemeinwohl, gegenseitige Hilfe, wie auch immer, die sind alle irgendwo da angelegt, wenn auch in einer religiösen Sprache und einer religiösen Argumentation. So, das ist das eine Feld. Das andere Feld, hast du vorhin schon angesprochen, ist einfach die bestehende gesellschaftliche Erfahrung dörflicher und städtischer Selbstverwaltung, zumindest in gewissem Umfang, wo die Leute sagen, wir haben da bestimmte Rechte uns über die Jahrzehnte und Jahrhunderte erworben und die geben wir nicht her. Also es gibt auch ganz klare rechtliche Argumentationen, gegen die eben Herrschende angegangen sind und die Leute dann verteidigen sollen. Wenn wir das nicht verteidigen, dann sind wir in der Tat Sklaven irgendwann. Wir müssen unsere bereits erworbenen Rechte verteidigen. Dann kommt als nächstes dazu, dass innerhalb der Reformation, aber auch außerhalb der Reformation, es natürlich ein philosophisch-politisches Denken gab zum Thema Teilhabe. Du hast beispielsweise in den Jahrhunderten davor schon die Konzilsdiskussion, also Diskussion, darf der Papst entscheiden oder entscheidet das Konzil? Das war eine heftige Debatte, in der auch das Deutsche Reich eingebunden war durch König Ludwig den Bayern, der die Befürworter des Konzils an den Münchner Hof geholt hat, weil sie sonst als Heretiker abgeurteilt worden wären. Und da ging es ja auch um die Frage, entscheidet eine Gemeinschaft? Ne? Deswegen heißt es heute auch in der katholischen Kirche konziliarer Prozess. Oder entscheidet der Papst einseitig? Also es gab auch, wenn man so will, politisch-gesellschaftliche Debatten über Teilhabe. Und die wiederum wollten viele Bauern und Bürger, zwar haben die Artikel aufgestellt und zum Teil auch bewaffnete Drohungen ausgesprochen und Aktionen, aber sie wollten die eigentlich ganz gern in Verhandlungen kodifizieren. Also sie wollten nicht das gesamte System umschmeißen, sondern in Verhandlungen Altes und Neues kodifizieren, auf das man sich verlassen kann.
Was ja eigentlich vernünftig gewesen wäre.
Absolut.
Nochmal auf den Punkt, Luther, er hat zu Beginn auf jeden Fall positiv verstärkend auf die Ereignisse eingewirkt. Insofern die Bauern seinen Freiheitsbegriff ganz ernst und wörtlich und ökonomisch und auch politisch und sozial verstanden haben. Wir sind niemandem untertan als Gott dem Herrn. Christus hat uns mit seinem Blut frei gemacht. Während Luther dann ja bald einknickt und sagt, naja, wir sind der Obrigkeit gehorsam schuldig. Also Luther verrät die Bauern nach Strich und Faden. Oder ja, ist das,
ja, das ist schon
zu wohlfrei?
Nein, das ist nicht ganz verkehrt.
Weil das ist ja natürlich
ein Grund,
aus der evangelischen Kirche auszutreten.
Ja, aber ich komme jetzt nochmal auf den Freiheitsbegriff von Luther. Also in der Freiheit eines Christenmenschen heißt zum einen, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und es heißt zum anderen, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
So beginnt er diesen Text damit, mit diesem Widerspruch.
Genau. Das ist erstmal eine Grundposition. Das ist eine dialektische Vorstellung, die hängt damit zusammen, dass er der Meinung ist, man kann nur durch den Glauben und nicht durch Werke sein Ziel erreichen. Und deswegen teilt er die Welt. Ne? Da gibt's auch entsprechende Zitate im Neuen Testament.
Ja, sola fide, die zentrale.
Ja, die also auch, diese Position ist eine theologische Position. Und jetzt merkt er halt, dass ein Teil seiner Mitstreiter und erst recht die Bauern halt diesen ersten Teil favorisieren und den zweiten, sagen wir mal, eher vernachlässigen. Wobei im zweiten steht jetzt nicht drin, dass man ein Untertan der Obrigkeit ist, ne, sondern ein Untertan des anderen, wenn man so will.
Ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
Genau.
Das ist doppeldeutig.
Es ist doppeldeutig. Aber das wird eher vernachlässigt von der radikalen Reformation. Und jetzt kommt etwas hinzu, dass die politische Bewegung der Infragestellung der Gesellschaftsordnung ihm natürlich überhaupt nicht in seine reformatorische Strategie spielt. Er braucht ja die Unterstützung der Fürsten, speziell in Sachsen. Also insofern kann man schon von einem gewissen Verrat sprechen. Er hat sozusagen seine eigene Doppeldeutigkeit vereinseitigt.
Hätte er sich ganz klar auf die Seite der armen Leute geschlagen, wäre die Reformation dann gescheitert, wäre dann sein die Welt mitbestimmtes, entscheidend mitbestimmtes Lebenswerk gescheitert?
Möglicherweise, ja. Möglicherweise wäre auch nur er gescheitert und sein intellektueller Beitrag wäre ein weiterer Beitrag zur zukünftigen Befreiungsbewegung gewesen. Also das werden wir nie so ganz im Nachhinein entscheiden können. Luther ist nicht nur ein gropianischer Autor mit polemischer Sprachmacht, sondern er hat natürlich dann in der Tat alles das rumgedreht, was geschehen ist in der Auseinandersetzung des Bauernkriegs, wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Wenn wir denken an dieses Bündisch Liedlein, was ich beigetragen habe, da sagen die Bauern, ja, wir brauchen die Räuberhäuser der Adligen und des Klerus nicht. Also dieser Raubbegriff, da sind wir wieder bei dieser Eigentumsfrage. Wer hat wem was gestohlen? Auch der Münzer hat das in seiner hochverursachten Schutzrede thematisiert. Wer hat eigentlich zuerst gestohlen? Und wer hat sich was zurückgeholt? Und das muss man dann schon sagen, in dieser Schrift hat er sich eindeutig auf die Seite der Herrschenden geschlagen und damit sicher auch erreicht, dass die evangelische Kirche in gewissen Territorien eben Staatskirche wurde.
Er ruft unverhohlen zur Ermordung, zur Niederschlagung, zur Bekämpfung, zum Umbringen.
Ja.
Und zwar zum brutalen Ertränken, Erschlagen, Ersäufen, was das ist, der Bauern auf.
Ja.
Gut. Oder vielmehr nicht gut. Also eigentlich bräuchte wer immer auch an einer evangelischen Variante von Kirche, von Religion interessiert ist, müsste dringend eine Reformation in Angriff nehmen und sich so lange in distanziertem Abstand zu dem Lutheranertum verhalten, bis diese Reformation der Reformation, die Luther vom brutalen Kopf auf die Füße stellt oder wohin auch immer stattfinden. Aber
also ich sehe sie nicht.
Ja?
Du bist damit in der ganz aktuellen kirchenpolitischen Diskussion oder auch politischen Diskussion, Luther oder Münzer, auch wenn das eine Reduktion ist auf zwei Personen, und ich dachte ja vorhin schon viel mehr Personen noch gab in der Reformation unterschiedlicher Strategien. Aber natürlich ist das schon die entscheidende Frage und das ist ja auch schon aufgearbeitet, um es jetzt mal für unsere Region zu sagen. Es gibt das Münzerbuch von Ernst Bloch und es gibt einen ähnlichen Aufsatz in der Kritik der deutschen Intelligenz von Hugo Ball, wo es genau darum geht, Luther hat letztendlich, da geht es jetzt nicht um den Begriff des Verrats, aber es geht eigentlich darum, Luther hat eigentlich die Obrigkeit der Landesterritorialfürsten gestärkt und damit einen unseligen protestantischen Geist geschaffen, der im preußischen Wilhelminismus gipfelt und uns in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Das ist die Kritik von Bloch und Hugo Ball. Und ihr Gegenposition ist eben Münzer. Er sagt, von Anfang an hätte es die Möglichkeit gegeben, die soziale Komponente der Reformation ernst zu nehmen. Und wenn sie eben damals nicht erfolgreich sein konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man es eben wieder aufgreifen. Ob man es jetzt genauso wie Münzer aufgreift oder anders, das spielt ja jetzt keine Rolle. Das ist der Begriff wiederum des gärenden Christus bei Bloch. Er sagt, es gibt immer wieder diesen Impuls, auch nach Scheitern. Und er hat nicht umsonst zum Beispiel Sebastian Frank bevorzugt zitiert. Der gärende Christus. Gärender Christus ist ein Zitat von Ernst Bloch aus einem Artikel in den Weißen Blättern aus dem Jahr 1919, in dem er die Geschichte der aufständischen Bewegungen, vor allen Dingen für Brüderlichkeit und Gemeinsamkeit, seit dem Mittelalter beschreibt in ihren vielen Facetten. Und das ist ein sehr treffender Begriff für das linksrheinische Gebiet, aber auch für diese ganzen Bewegungen, die sich auf die Bibel berufen. Und da hineingearbeitet habe ich die Inhalte der 12 Artikel. In Christus gären Blut und Wein, das springt durch alle Gassen. Wir wollen fröhlich mutig sein, uns nichts gefallen lassen. Im Abendmahl sind alle gleich, auf Erden wie im Himmelreich. Den Pfarrer wählen wir allein, der große Zehnt gilt als ein Soll. Der kleine Zehnt soll nimmer sein, das hat Gott in der Schrift gewollt. Im Abendmahl sind alle gleich, auf Erden wie im Himmelreich. Christus hat alle uns erlöst, ob Herren oder Knechte. So waren und sind wir frei gewesen durch ihn und seine Rechte. Im Abendmahl sind alle gleich, auf Erden wie im Himmelreich. Der Wald und das Gemeindeland sind jedermann zu nutzen.
und keiner zwingt uns ohne Geld der Herrenschloss zu putzen. Im Abendmahl sind alle gleich, auf Erden wie im Himmelreich. So schwören wir uns einen Eid und werden Eidgenossen. Stehen zueinander jederzeit, lassen den Frühling sprossen. Im Abendmahl sind alle gleich, auf Erden wie im Himmelreich. Im Abendmahl sind alle gleich, auf Erden wie im Himmelreich.
Das Verhalten der Evangelischen und der evangelischen Kirche in der Nazizeit im Gegensatz zu dem der Katholiken und der katholischen Kirche, das auch nicht berühmt war, dass das so, ja, desaströs, anders kann man es nicht sagen, war ein Verrat, war auch gegenüber den kirchlichen, evangelischen, christlichen Werten, kann man das auch lesen, sozusagen noch als späte Folge dieser Entscheidung von Luther.
Das kann man schon so lesen, und zwar in Folge, wenn man jetzt wieder die Zwischenschritte sieht, in Folge des Nationalprotestantismus, des späten 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts, wobei es natürlich eben auch die Leute gab, die aus dieser Strömung ausgeschert sind. Oft wie die Bekennende Kirche, nicht gleich 33, aber ab 34 zunehmend. Es gab eben dann eben auch andere evangelische protestierende Christen, die gab es vorher auch schon und die gab es auch dann nach 33, also bewusst in der BK nach 34. Man kann nicht sagen, die evangelische Kirche hat nur einen Zug, genau wie die Reformation hat so verschiedene Gesichter, aber diesen Zug der Obrigkeitshörigkeit, des Nationalprotestantismus, der ist natürlich schon durch Luther mitbegründet. Das muss man schon so sagen. Und da haben andere, nehmen wir mal die Freikirchen, die Täufer beispielsweise, auch in unterschiedlichen Spielarten, die haben von Anfang an gesagt, Autonomie der Gemeinde. Ja. Nicht nur Erwachsenentaufe, sondern kein Schwur, keine Vereinbarkeit von kirchlichen und staatlichen Ämtern. Der Hauptverfolgungsgrund der Täufer war, dass sie sich eigentlich gesagt haben, wir wollen eine autonome Gemeinde sein. Wir bestimmen das selbst. Die waren mit Ausnahme der Münsteraner Täufer und ein paar Münzeranhänger wie Hans Hut und Augsburg, waren die gar nicht so militant. Es gab auch militante Täufer, aber im Großen und Ganzen waren die eher pazifistisch. Aber sie waren eine Gefahr für den Staat, weil sie den Staat als Staat in Frage gestellt haben und haben gesagt, wir kümmern uns um uns. Und bei bestimmten Richtungen wie den Hutterern und den Amish kommt dann sogar noch das Element des Gemeineigentums mit rein. Also das ist dann auch nach dem Aufkommen des Liberalismus, nach der Französischen Revolution, ist das natürlich die Teuflichkeit in Person.
Zurück zum Aufstand, zurück zu den Aufständischen, zu den Bewegungen der Bauernhaufen in Anführungszeichen. Das kommt mir fast so vor wie etwas, ja, Vegetatives, wie etwas Bewegungen, wie sie auch Massen, Schwärme in der Natur haben und wie sie da stattfinden, wie sie anfangen, wie sie kondensieren und sich dann vergrößern und immer weiter anwachsen und dann aber auch sehr schnell wieder zusammenbrechen. Das war eine Etappe von eigentlich nur wenigen Wochen. Je nach Region dann manchmal nur von Tagen. Also wie lange haben diese Haufen von ein paar hundert, manchmal waren es sogar ein paar tausend Leute bestanden. Manchmal nur 2-3 Tage, manchmal vielleicht 2 Wochen. Viel länger war es
also
nicht.
Insgesamt war es ja ein Zeitraum von etwa 4 Monaten. 1525.
Also von Februar bis Juni. So
März bis Juni ungefähr. Es ist schon richtig, dass das ein Wachstum ist von Impuls und Resonanz, würde ich sagen. Ne? Und das hat schon etwas, insofern ähnelt es gewissen naturgegebenen Situationen, auch wenn es eben Menschen sind, die aus Überzeugung handeln. Das Problem war wahrscheinlich zum einen, dass die militärische Ausbildung der Bauernhaufen nicht vergleichbar war mit der militärischen Ausbildung der Schweizer Söldner. Also wenn man es jetzt mal unter militärischen Gesichtspunkten sieht, die hatten zwar Bewaffnung und wussten auch grundsätzlich, was sie damit anfangen können, aber sie hatten keine überzeugende Strategie gegen die fürstlichen Truppen. Das hatten die Schweizer Eidgenossen gegen die Ritterheere. Und die haben dann gegen die Ritterheere, die beritten in Rüstung kamen, wie man sich das noch so vorstellen muss.
Ach so, diese Igel gebildet.
Ja, haben die diese Igel gebildet. Die Spieße sozusagen alle nach außen in Reihen und standhalten.
Das ist das absolut Notwendige gewesen gegen die Reiterei.
Weil da kommt die Reiterei nicht durch.
Die Bauernheere hatten keine Reiterei. Und alles, was ich gelesen habe, hieß immer wieder, die sind abgehauen vor der Reiterei, die sind geflüchtet.
Genau.
Falls sie nicht geflüchtet sind, sind sie von der Reiterei niedergemacht worden, weil eine Kavallerie, sagen wir mal, von 500 Berittenen ohne weiteres 2000 oder 3000 Fußgänger, auch wenn die bewaffnet waren, war untrainiert und ungeübt waren und nicht diese Technik drauf haben, auseinandertreiben und vom Pferd herab erschlagen konnten.
Das ist genau das, was eine Reiterei macht. In so einen Haufen einbrechen, ja, und das auch von verschiedenen Seiten beweglich sein. Und dagegen hilft rein militärisch gesprochen eigentlich nur, dass die Fußsoldaten eben wie die Schweizer sich zusammentun zu einer Strategie, diese Spieße nach außen, also es sind ja auch richtige Waffen, das sind nicht Sensen oder sowas, sondern das sind bewusst gewählte und geschmiedete Waffen und sozusagen die Reiterei auflaufen lassen. Diese Technik haben die Bauernhaufen nicht beherrscht, weder als Technik, noch hatten sie genügend militärisch erfahrene Führer, die damit Erfahrung hatten.
Aber das Vorbild gab es.
Das Vorbild gab es.
Die Zeit gefehlt, um diese Führer herauszubilden und um diese von der Schweiz zu übernehmen und auch einzuüben.
Es hat eindeutig die Zeit gefehlt. Sagen wir mal, diese Wurzel, dass man Milizen bilden konnte und Leute hatten, die grundsätzlich wussten, wie man mit Waffen umgeht, das hatten die Bauernhaufen auch. Aber sie hatten nicht diese Erfahrung und auch nicht die Zeit, diese Strategie auszubilden. Sie haben auch von Anfang an auf Verhandlung gesetzt. Sie haben zwar militärische Kleinaktionen gemacht, Überfälle, also Drohaktionen, wenn man so will, aber sie haben eigentlich auf Verhandlungen gesetzt und die Fürsten wiederum, die militärische Erfahrung hatten, weil sie Berufsheere hatten oder Söldner angeworben hatten.
Haben die Verhandlungen verzögert?
Die haben die Verhandlungen verzögert, Zeit gewonnen und dann zugeschlagen. Das ist ja auch, wenn man wieder die Ständegesellschaft sieht, wenn man es wieder sehr allgemein sieht, das ist eigentlich die Funktion des Adels, ist Krieg zu führen. Das ist seine Profession. Ja? Und darin lag auch seine Stärke und die Schwäche der Bauern. Mit Ausnahme der Schweizer Erfahrung, die ist mal anders gelaufen. Und die hat zwar sicher die Bauern auch ermuntert, aber sie hatten nicht dieselbe Fähigkeit, dieselbe Zeit, das umzusetzen. Ja. Also vielleicht ist eine Sache noch wichtig. Die Memminger haben ja nicht nur die 12 Artikel verabschiedet, sondern auch einen Bund gegründet. Das heißt, sie haben versucht, Struktur reinzubringen. Das ist jetzt zum Beispiel hier im Linksrheinischen weniger passiert.
Die Frage der Organisation.
Ja, das ist nämlich neben der militärischen Frage auch wichtig. Und jemand, der das noch stärker gemacht hat, war der Michael Geismayer in Tirol. Und der hat deswegen am längsten durchgehalten, weil er auch noch eine politische Organisation gebildet hat. Er hat auch die Zeit bekommen.
Man kann den Bauern nicht zum Vorwurf machen, dass es ihnen innerhalb von 2, 3, 4 Monaten maximal nicht gelungen ist, Organisation in diese wabernde Masse
einzubringen. Man muss sich wahrscheinlich auch vorstellen, das zeigen, also ich rede jetzt mal vor allen Dingen hier vom Linksrheinischen, diese Bauernhaufen hatten ja im Vertrag von Forst mit dem Kurfürst eigentlich ihre Auflösung beschlossen, im Gegenzug, dass er so eine Art Landfriedenslandtag einruft, um ihre Anliegen zu verhandeln. Das haben sie nicht gemacht, weil sie geahnt haben, dass das nicht funktioniert. Aber sie sind auch nicht einfach zusammengeblieben. Also das waren schon Haufen, die sich teilweise auch wieder aufgelöst haben. Manche sind auch wieder nach Hause und manche neue sind wieder dazugekommen. Und die sind immer noch rumgezogen. Die haben sich dann vereinigt, die Südpfälzer und die im Norden, und haben sich dann in der Mitte gelagert. Dann haben sie einen neuen Zug gemacht nach Norden. So sind sie ja dann nach Vettersheim gekommen. Da war immer auch ein Stück Bewegung drin. Und die Hauptleute, die jetzt hier im Linksrheinischen waren, das waren eigentlich alles eher Bürger, die Verhandlungserfahrung hatten. Zum Beispiel der Egmund Reiseisen aus Worms, der war ein Jurist. Oder der Jakob Schultheiß von Neuhausen, der war Schultheiß. Und deswegen waren denen auch an Verhandlungen gelegen. Und es gibt auch eine Korrespondenz zwischen den linksrheinischen Bauern und dem Kurfürsten in Heidelberg über Verhandlungsinhalte und Elemente. Also das ist schon versucht worden von beiden Seiten mit unterschiedlichen Ahnungen im Hintergrund, dass es schief geht. Ja.
Die Fürsten, die Adligen hatten keinerlei Interesse ja eigentlich zu verhandeln, denn Verhandlung hieß immer etwas abzugeben, in einer schlechteren Position dann zu sein, als sie vor 10 oder 20 Jahren waren.
Ja, oder? Man kann das nicht so 100% sagen. Das ist auch nicht bis ins Letzte erforscht. Man weiß zum Beispiel, dass manche Territorialfürsten wie Friedrich der Weise von Sachsen der Meinung war, die Bauern hätten zum Teil recht und man solle auf sie eingehen. Also es gab auch auf Fürstenseite unterschiedliche Stimmen. Das muss man dann eher so der Dynamik auch der Situation sehen. Ab einem bestimmten Punkt sieht die Fürstenseite, Verhandlungen sind eher schwierig oder vielleicht sogar nutzlos oder bringen uns in den Nachteil und wir suchen jetzt die militärische Entscheidung. Das ist eine politische Entscheidung. Eine große Rolle spielt aber so oder so immer das stehende Heer. Also jemand, der ein stehendes Heer hat, was gut ausgestattet ist, ist im Zweifelsfall in einem gewalttätigen Konflikt erstmal immer im Vorteil.
Siehe Ukraine.
Egal, welches Beispiel man nimmt. Umgedreht ist es aber auch so, das macht es ja so schwierig, dass die Struktur eines stehenden Heeres, seine Finanzierung, seine Versorgung, sein Training, sein Ausbau natürlich auch eine Form der Züchtung von Gewaltbereitschaft ist. Also was macht man mit einem Heer, was 30 Jahre keinen Krieg geführt hat? Man hat sozusagen das Potenzial und dass das nur als Drohpotenzial verstanden wird und als Potenzial zum Schaffung von Ordnung und so weiter, ne? Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, dass dieser Missbrauch vielleicht nicht nur aus Boshaftigkeit geschieht, sondern auch aus einer gewissen inneren Logik.
Weil es da ist, benutzt man es.
Dass eine Gesellschaft sich militarisiert.
Ne? Gemetzel und Mord. Warum haben die so wahnsinnig gewütet? Also es hätte ja gereicht, wenn die nicht 70.000 oder 80.000 oder 100.000 umgebracht hätten, sondern 5.000 oder 10.000. Das hört sich jetzt zynisch oder sarkastisch an. Man hätte ihnen nur Zeit lassen müssen, nach Hause auseinanderzulaufen und dann wäre es auch gewesen. Warum wurden in den Schlachten dann plötzlich, wie viel waren es in Vettersheim, ich kenne Zahlen, zwischen 4.000 und 7.000, die an einem oder an zwei Tagen einfach totgeschlagen.
Man muss unterscheiden, diejenigen, die in den Schlachten erschlagen wurden, das sind die größeren Zahlen. Die waren in der Tat in der Gewalt auseinandergesetzt.
Ja, aber was ich gelesen habe, wurden vor allen Dingen
Flüchtende
erschlagen. Das
ja, die hat man durch die sogenannte Bluthol geführt. Das waren die Nicht-Fettersheimer, wahrscheinlich großen Teil die Milizionäre aus dem Oberamt Alzey. Und hat gesagt, wenn sie flüchten, werden sie bestraft. Und die hatten dann Angst, zu Recht. Und dann sind sie erschlagen worden auf der Flucht. Und dann gab es anschließend ein Strafgericht. Und das ist die noch kleinere Gruppe. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, dass das nicht eine vollkommen unmäßige Handlung war. Aber sie hat verschiedene Stufen. Sie ist zum einen mal ein Abschlachten in der Schlacht, sozusagen die Gelegenheit der Gewalt während der Gewalttat selbst. Sie ist in Vettersheim dann zum Beispiel das Niedermetzeln von Nichtbewaffneten, die fliehen, mit der Begründung, wir haben euch eigentlich gesagt, ihr dürft nicht fliehen. Und das Dritte sind die Strafgerichte. Das sind dann nochmal, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, einige hundert. Im Grunde genommen ist eigentlich das Allerschlimmste daran, sind eigentlich die sehr harten Strafgerichte, weil die sollten sozusagen abschrecken. Da würde ich schon sagen, das ist nicht mit rechten Dingen immer zugegangen. Allerdings hat es da auch zum Teil Bestrafungen gegeben, die keine Todesurteile waren, ne, sondern halt Geldstrafen, wenn man so sagen will, ne, Wiedergutmachungen. Insgesamt hat das Ganze schon den Geschmack gehabt einer starken Abschreckung durch Tötung. Und das ist sicher auch wieder typisch für ein Militärsystem, weil es lebt von der Abschreckung.
Was in den blutigen Diktaturen im 20. Jahrhundert, in den blutigen Diktaturen, nur zum Beispiel von Südamerika,
genau,
genauso war. Ja, genau. Also das war ja auch keine Bestrafung, es hat ja keinerlei Untersuchungen oder Gerüchte gegeben, sondern man hat in Chile 40.000 bis 50.000 einfach umgebracht. Und natürlich hat Pinochet und seine Schergen da die Absicht der Abschreckung, der Einschüchterung, ja, und so weiter damit verbunden. Klar.
Ach, bitterer Winter, ein Marienlied des Viehhirten Hans Böhm. Hans Böhm oder der Pfeifer von Niklas Hausen rief 1476 zu einer Wallfahrt nach Niklas Hausen in Franken auf, nachdem er eine Marienerscheinung erhalten hatte. Er begann zu predigen und verkündete die Gleichheit der Menschen, das Gemeineigentum in der Allmende und Gottes Strafgericht. Der Bezug zu Maria besteht über die Liturgie der katholischen Kirche. Im Magnificat heißt es beispielsweise: Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Ich habe diese Geschichte in ein Lied umgewandelt und zur Melodie des Liedes Ach, bitterer Winter gesungen, das Ende des 16. Jahrhunderts überliefert ist. Ach, bitterer Winter.
Ach, bittere Winter, wie bist du kalt? Du hast entlaubet den grünen Wald. Du hast verblüht die Blümlein auf der Heiden. Herren des Winters, Eisen und Blut, reiten gerüstet, Schwert tut nicht gut. Es muss ein Ende mit den Herren haben. Mutter Maria, steh du uns bei, schütz deine Kinder und mach sie frei. Gott wird die Niedrigen alsbald erhöhen. Salve Maria. Sing uns den Hirten auf freiem Feld, Nachtigall Gottes, dich hört die Welt. Adam und Eva hast du schon erlöset. Salve Maria. Schenk es die Schöpfung uns allen gleich, zeig's uns die Wege zum Himmelreich. Mutter und Vater bist du jetzt uns allen. Salve Maria. Sitzen am Feuer Tochter und Sohn, Ohnmacht bleibt mächtig, kennt keinen Thron. Frühling wird's wieder und die Blümlein blühen. Salve Maria.
Und danach hat dieser sogenannte Bauernkriegsaufstand des kleinen Mannes die erste Revolution in Deutschland Folgen gehabt.
Man muss es erstens europäisch sehen und nicht nur deutsch. Es hat weiterhin Aufstände gegeben. Den nächsten Bauernaufstand nach 1525 gab es 1547 in Württemberg, also in derselben Gegend. Es gab 1549 wieder einen Bauernaufstand in England, 1626 in Oberösterreich, 1653 in der Schweiz, 1680 in Böhmen. Und das sind nur Ausschnitte. Die haben immer wieder dieselben Themen ans Tageslicht gebracht. Also das ist nicht so, dass das damit wirklich zu Ende war. Aber es hat natürlich nicht diese Stärke gehabt wie 1525, ist auch immer wieder niedergeschlagen worden. Und die Geschichtsschreibung hat eher versucht, es zu kriminalisieren oder nicht zu thematisieren. Dann kommt natürlich dazu, dass im 17. Jahrhundert der 30-jährige Krieg alles überwölbt hat. Also die Verwüstung des Dreißigjährigen Kriegs, auch gerade jetzt hier im Linksrheinischen, wo ganze Dörfer ausgelöscht worden sind, das ist überhaupt kein Vergleich.
Das hat sich dann überlagert.
Ja,
viel größere Katastrophe, hat die große Katastrophe.
Und das haben auch, hat auch hauptsächlich die Bauern und Bürger betroffen.
Ja.
Auch wieder durch stehende Heere, durch Söldnerheere hauptsächlich. Also das hat wieder eine Zeit gebraucht, eigentlich bis ins 18. Jahrhundert oder dann ins frühe 19. Jahrhundert, bis das Thema überhaupt aufgegriffen wurde, mal von Historikern. Und es hat dann interessanterweise eine ganz neue Dynamik erhalten im Vormärz des 19. Jahrhunderts. Da gibt es die große Arbeit von Wilhelm Zimmermann, die mehrbändige über die Geschichte des großen Bauernkriegs, aus der sich auch Friedrich Engels bedient hat. Das war ein radikaler Demokrat aus Württemberg, Mitglied des Paulskirchen Parlaments, der das als Freiheitsbestrebung beschrieben hat, als berechtigte Freiheitsbestrebung. Und parallel dazu gab es eine interessante Entwicklung, weil schon unter Napoleon, spätestens in den napoleonisch besetzten Gebieten, wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und danach auch in vielen anderen Ländern des Deutschen Reiches, also Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann gab es eben diese Diskussion über die Abschaffung der Grundherrschaft. Also die Leibeigenschaft wurde abgeschafft, indem die Grundherrschaft abgeschafft wurde und ersetzt wurde durch Eigentumszuweisungen, die natürlich nicht immer bei allen Bauern angekommen ist, sondern bei den Reicheren, seien es Bauern oder Bürgern. Es hat umgedreht dann eben Steuerzahlung gegeben, also die ganze Umstellung halt auf Geldzahlung, die auch schon im späten Mittelalter begonnen hat und hat eine Marktorientierung gegeben und eine Produktivität für den Markt. Und da gibt's jetzt eine interessante Geschichte. Im Oberhessischen ist diese Grundherrschaft teilweise erhalten geblieben und trotzdem gab's Steuerabgaben. Also es gab sozusagen Doppelbelastung. Und daraus ist dieser berühmte Aufstand entstanden, der im Blutbad von Södel gemündet ist in Hessen. Und deswegen ist auch nicht umsonst in diesem Marburger Umfeld der Burschenschaften von Georg Büchner der hessische Landbote entstanden mit seiner berühmten Diktion Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Interessant ist auch, das fand ich sehr gut rausgearbeitet bei Christopher Clark bei seinem Buch zu 48, dass eben eigentlich in ganz Europa nochmal neben den Arbeiteraufständen und auch der Bildung von Arbeitergenossenschaften, was dann eine neue Bewegung ist gegen das liberale Besitzbürgertum, entsteht an vielen ländlichen Gegenden so etwas wiederum wie eine Art Bauernaufstände, die die Allmende und das Gemeineigentum verteidigen. Waldbesitz zum Beispiel, Wasserbesitz und so. Das heißt also, im Vormärz kommt das ganze Thema nochmal geballt hoch und dann passiert traurigerweise Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich das, dass ein großer Teil der nach wie vor sinnvollen Bauernbewegung nach rechts abdriftet. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und dass auf der linken Seite sich halt die Genossenschaftsidee im Arbeitermilieu stärker ausbildet. Also bei uns in der Gegend gab es auch eine ganze Menge linksliberale Bauern, aber es gab doch sehr, sehr viele, die rechtsorientiert waren und dann auch nahtlos in den Nationalsozialismus übergegangen sind und auch heute teilweise so Argumentationen vertreten. Das ist in Frankreich ein bisschen anders. Da gab es eben die Bewegung der Arbeiterbauern, José Bouvier und so, die sich da stärker zusammengeschlossen haben. Das ist also eher so ein Bild, was auch die DDR verbreitet hat, auch wenn sie es praktisch nicht gelebt hat, ja, den Arbeiter- und Bauernstaat, denn die haben ja die Bauern enteignet. Also die Form der Genossenschaften dort war ja nicht freiwillig. Mal ganz abgesehen von ökologischer Landwirtschaft, das ist ein weiteres Thema zum Thema Allmende. Das ist die neuere Forschung, die eigentlich sagt, dass die Allmendwirtschaft, wenn sie sinnvoll gehandhabt wird in einer Region, gleichzeitig die ökologischste Form der Naturbewirtschaftung ist. Das hat Elinor Ostrom, Nobelpreisträgerin, rausgearbeitet. Also es gibt da schon Wege, das wieder produktiv zu machen. Aber wir haben heute eigentlich zum einen immer noch zu kämpfen mit diesen völkischen Vereinnahmungen, sogar immer wieder mehr, und zum anderen mit den ihnen entgegengesetzten neoliberalen Privateigentumsbegriffen. Und dieser ganze Genossenschaftsbegriff, der auch sehr viel mit Selbstverwaltung von Gemeinden zu tun hat, der ist ganz stark im Hintertreffen. Und ich halte das im Sinn einer Politik, mehr Demokratie wagen, für unbedingt erforderlich, diese Selbstverwaltung der Kommunen und die Genossenschaftsidee wieder zu beleben. Und da können wir vom Bauernkrieg lernen.
Ein schönes Schlusswort, Volker Kallee. Ganz, ganz lieben Dank für deine gewaltige Sachkenntnis. Danke.